Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Tanja Lieske. Zu unserem heutigen Büchermarkt für junge Leser begrüße ich die beiden Kritiker Christine Knödler und Wieland Freund. Vier Bücher haben wir uns für unser Gespräch vorgenommen. Mit dabei ein Kinderroman, in dem es um das Schicksal eines Flüchtlingsjungen geht. Wir stellen außerdem einen spannenden, dystopischen Jugendroman vor und wir haben gleich zweimal wilde Tiere im Programm. Die Autoren der Bücher der heutigen Sendung kommen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Ja, und los geht es gleich mit wilden Tieren. Als die wilden Tiere bei uns einzogen. Dieses Buch erreicht uns aus Frankreich. Didier Lévy ist der Autor und Katrin Stangl hat illustriert. Frau Knödler, also bei wem ziehen die wilden Tiere ein?
Ja, da muss ich ganz kurz ausholen. Es gibt einen Jungen, das ist der Ich-Erzähler, der zieht mit seinen Eltern aufs Land. In der Schule lernt er Max kennen und landet sozusagen im Schlaraffenland, denn bei Max gibt es Chips, Wurst, Bonbons, Burger, Limo und zwar nicht Bio, sondern echte, Eis und so weiter. Es gibt Computerspiele, einen riesigen Fernseher, der steht im Wohnzimmer und Max Mutter fläzt auch mal gerne davor in ihrer ganzen Pracht und Üppigkeit. Eigentlich ist es das Paradies. Aber es gibt auch einen Schrank voll Gewehre, denn Max' Vater ist ein leidenschaftlicher Jäger und damit komme ich endlich zu Ihrer Frage. Die wilden Tiere ziehen bei der Familie des Ich-Erzählers ein, dieses Jungen, denn je näher die Jagd rückt, desto mehr Tiere schleichen sich in deren Garten. Sie suchen und finden Zuflucht und als am Tag der Jagd die Jäger samt Gewehren auftauchen, lädt die Mutter diese Leute ein, diese Männer ein und sagt, kommt doch zu uns in den Garten. Und dann geschieht, was der Junge als etwas Unglaubliches beschreibt. Jäger und Tiere trauen sich aus ihren Verstecken, aus Feinden werden Freunde. Es gibt Limo und Kuchen. Und in Folge werden die Eltern des Jungen ein Restaurant für neugierige Besucher eröffnen. Und Max bleibt natürlich der beste Freund. Und bei dem daheim gibt es dann aber doch auch Bio, aber zum Glück auch noch Wurst.
Also Bio und die Jagd, zwei Themen, die hier miteinander verbunden werden. Es ist wie das Schlaraffenland, sagten Sie. Und am Ende sind es paradiesische Zustände. Jetzt werden da ja zwischendrin eine ganze Menge von gegensätzlichen Themen aufgegriffen. Es geht um Armut einerseits, das ist die Familie von Max. Es geht um Bildung, das ist die ökobesessene Familie des Ich-Erzählers. Es geht um den Gegensatz von Stadt und Land. Ist das denn alles gelungen? Was meinen Sie?
Ja, also es ist tatsächlich sehr viel, was da gewollt wird. Und ich habe mich diesem Buch auf zwei Wegen angenähert. Zuerst dachte ich, nein, es ist nicht gelungen. Es ist einfach zu offensichtlich pädagogisch. Dann habe ich aber gedacht, na ja, dieser ganze Konsum, der darf ja gefeiert werden. Wir wissen zwar schon, und da bin ich mir sicher, auch die Kinder, nicht nur der geneigte Erwachsene, weiß, was gut ist und was nicht so gut ist, aber das Ganze wird doch durchaus auch gebrochen. Es gibt diese magische Ebene fast schon, als die wilden Tiere bei uns einzogen. Und dann ist das Ganze auch eine ausgesprochen schöne Freundschaftsgeschichte. Das Magische kriegen auch die Illustration von Katrin Stangl, die spielt da eine ganz wesentliche Rolle.
Also Herr Freund, magisches statt pädagogisches, haben Sie das auch so gesehen? Sind Sie auch überzeugt?
Na, ich muss ja erstmal ganz grundsätzlich widersprechen. Ich kann in diesem Buch weit und breit keine Armut finden. Die Konfliktlinie scheint mir eher zwischen kritischen und sagen wir leidenschaftlichen Konsumenten zu verlaufen. Also die Eltern von Max, die haben ein dickes Auto, es ist natürlich ein SUV, die haben natürlich die teure Playstation, die haben den großen Plasma-Bildschirm und so weiter und so fort. Die sind nicht arm, sondern die machen halt das Bildungsprogramm der Nachhaltigkeit nicht mit.
Genau, es ist eher ein Bildungsgefälle.
Genau, es geht hier um ein Bildungsgefälle. Das ist natürlich gesellschaftspolitisch, ist schon klar, wobei sich alleine ja schon durch das Abstimmungsverhalten der Tiere ergibt, wer hier im Zweifel richtig lebt und wer nicht. Und ich finde das allerdings angenehm gemildert durch die Vorlieben des erzählenden Jungen, der ja eben, wie gesagt, Wurst und Videospiele prima findet und ein sehr begabter Konsument ist und das auch sein darf.
Also jetzt aber nochmal für uns alle ganz klar, ist es jetzt ein pädagogisches Buch? Geht es uns auf die Nerven oder doch nicht?
Na, es geht uns schon ein bisschen auf die Nerven.
Das freut mich, dass Sie das sagen. Ich schließe mich dem an, aber wie gesagt, mit der Einschränkung, dass ich bei näherer Betrachtung dann dachte, naja, aber es ist jetzt nicht so ganz eindimensional. Und weil Sie das mit der Armut ansprechen, ich fühle mich ertappt und das leistet dieses Buch. Und das ist schon mal was, also in die Falle getappt, hat einen Erkenntniswert und den nehme ich tatsächlich auch ernst. Trotzdem, ich mag so dieses explizit Pädagogische in Bilderbüchern oder überhaupt in Literatur nicht. Es ist für mich ein Widerspruch.
Ja, ist es auch. Man muss allerdings sagen, dieses Buch hat durchaus auch ein bisschen Humor. Ihm ist ein wenig Selbstironie eigen und die Illustrationen verstärken das eher noch. Es ist also kein Buch, wo man sich jetzt wirklich ärgert.
Nee, da kann man auch mal ein Beispiel nennen vielleicht. Also mal abgesehen davon, dass ja Katrin Stangl wirklich dieses hohe ästhetische Bewusstsein immer hat und umsetzt. Da gibt es ganzseitige Bilder, wie der Junge, der leider keinen Namen hat, darum muss man das immer ein bisschen umständlich erklären, Monster zähmt am Bildschirm, seitenfüllend, ein Monster und dieser Junge davor, der dieses zähmt. Oder die Beschreibung der Freundschaft, das ist fast wie so ein Comic mit Panels gelöst. Ein Tigerfell liegt bei diesen Leuten, die dem Konsum so frönen, unterm Tisch und guckt so ein bisschen bekümmert oder lästig, weil der Tisch ja auf seinem Rücken steht und so weiter. Also auf diesen Ebenen passiert doch noch genug, trotzdem ganz klar ein Buch mit Anliegen.
Also Katrin Stangl, die preisgekrönte Illustratorin aus Köln. Sie hat unter anderem den Preis der Stiftung Buchkunst bekommen 2018 für das schönste Buch des Jahres. Diese Katrin Stangl reißt für uns einiges raus. Als die wilden Tiere bei uns einzogen, der Autor ist Didier Levy. Es ist erschienen im Peter Hammer Verlag in Wuppertal, 40 Seiten, 15 Euro. Alle bibliografischen Angaben zu dieser Sendung wie immer auch nachzulesen auf unserer Webseite im Internet. Und damit sind wir schon bei Anjali Rauf, der Junge aus der letzten Reihe. Dieses Buch erreicht uns aus Großbritannien. Dort lebt Anjali Rauf. Sie ist Autorin, Journalistin, hat unter anderem eine Menschenrechtsorganisation gegründet. Sie ist also viel in direktem Kontakt mit Flüchtlingen und sie schreibt im Nachwort, dass ihr bei ihrer Arbeit auch die Idee gekommen sei zu ihrem Debütroman Der Junge aus der letzten Reihe. Was ist das für ein Buch, Herr Freund?
Na, es ist eine Geschichte aus der Heimatstadt der Autorin, aus London. In der Klasse der knapp 10-jährigen Ich-Erzählerin Alexa taucht eines Tages der rätselhafte Ahmed auf. Ahmed ist als unbegleiteter Flüchtling aus Syrien gekommen, ist auch ungefähr 10. Er weiß nicht, wo seine Eltern sind und seine kleine Schwester ist bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben gekommen. Ahmed selbst spricht darüber nur sehr zögerlich. Alexa und ihre Schulfreunde sind aber wild entschlossen, seine Freundschaft zu gewinnen. Und als ihnen das gelungen ist, wollen sie auch schnell Ahmeds auf der Flucht verschollene Eltern wiederfinden. Im Bus, nämlich haben sie mitgehört, dass Großbritannien seine Tore für Flüchtlinge schließen wird. Die Zeit also drängt. Und was machen Briten, wenn sie dringend Hilfe brauchen? Sie schreiben einen Brief an ihre Queen. Und so ist es auch in diesem Kinderbuch.
Alexa und ihre Freunde schaffen es tatsächlich auch bis zum Buckingham Palace. Trotzdem, wie überzeugend ist denn diese Rettung, diese monarchische Rettung, die Rettung von oben? Das ist ja quasi eine ganz klassische Erzählsituation. Wie überzeugend ist das gelöst?
Na, ich finde, ehrlich gesagt, diese Lösung hochproblematisch. Aber lassen Sie mich anders anfangen. Ottfried Preußler hat mal gesagt, Kinderbücher sollten überhaupt nur solche Probleme behandeln, die Kinder auch selbst lösen können. Ich teile diese Ansicht nicht, weil Kinder nämlich tatsächlich vor vielen Problemen stehen, die sie nicht lösen können und trotzdem haben. Dennoch ist dieser Hinweis von Preußler recht sinnvoll und wertvoll und das kann man an diesem Buch sehr schön sehen. Denn wie könnte denn eine knapp 10-Jährige binnen einer Woche die verschollenen Eltern eines unbegleiteten Geflüchteten finden und dann auch noch rechtzeitig nach Großbritannien bringen? Das ist aber genau die Aufgabe, vor die das Buch die Erzählerin stellt. Und die Lösung, die das Buch dann findet, sieht so aus. Alexa schreibt eben diesen Brief, die Queen antwortet nicht, sie läuft zum Buckingham Palace und dann stört sie auch noch die Wachablösung. Es kommt zu einem live übertragenen Polizeieinsatz und danach ist Alexa berühmt und die Queen und ihre Soldaten sorgen binnen weniger Tage für das Happy End. Ahmeds Eltern werden gefunden. Das ist wie im Märchen, mit der Königin sozusagen als vordemokratischer Dea ex machina. Niemand hat etwas gelernt in diesem Buch, muss ich sagen. Weder der xenophobe Nachbar noch der tendenziell xenophobe Lehrer. Stattdessen aber haben die Kinder ihren Willen bekommen, indem sie den demokratischen Prozess kurz geschlossen haben, unter Rückgriff auf ein überkommenes, autoritäres Denken. Das finde ich persönlich literarisch unzureichend und weltanschaulich durchaus bedenklich.
Jetzt bin ich aber auf Sie gespannt, Frau Knödler.
Ich bin beeindruckt. Ich hätte das, also ich komme zum vergleichbaren Ergebnis. Ich würde es anders begründen und ich würde auch deutlich, also weiter vorne anfangen. Nämlich, was ist es eigentlich für ein Setting? Was wird uns da erzählt in der Klasse? Wie sind diese Kinder? Und bei mir haben sich zweierlei Dinge ergeben, dass ich so dachte, oh, das kommt offenbar dabei raus, wenn man alles ganz, ganz richtig macht, wenn alles so politisch korrekt ist, wenn die Lehrer...
Wenn alle Bio essen.
Oh, Richtig. Danke, wenn alle Bio essen. Wenn die Kinder so, und wenn sie böse sind im Übrigen, dann sind sie auch richtig böse. Und das hat mich auch gestört. Da ist keine Erkenntnis, die sind böse, die bleiben böse, so wie die anderen Kinder eben gut bleiben. Übrigens da doch sehr kindgerechte Ideen haben, zu sagen, sie wollen mit dem Achmed in Kontakt kommen, sie schenken ihm was, sie bringen ihm das Obst aus seiner Heimat mit. Aber das Ganze läuft so auf dieses moderne Hollywood-Märchen hinaus. Da kommt die Queen, also ich vor meinem inneren Auge lief die Kamera, wie man das ganz toll filmen kann.
Und ich wäre ja froh gewesen, wenn es ein Hollywood-Märchen gewesen wäre. Es ist aber eigentlich viel, viel älter. Ne? Es ist also der König und seine Soldaten werden es richten. Das ist viel älter als Hollywood.
Ja, aber die Szene, da kommt jetzt die Königin und da kommen eben die Soldaten, die hat natürlich, die rennen, die stürzen durch die Reihen. Das hat was Hochdramatisches, was mich gewundert hat. Die Autorin hat ein sehr schönes Zitat, das hat sie bei einem Interview geäußert, dass sie sagt, jedes Buch ist politisch, ob man es will oder nicht. Und das können Kinder, können das verstehen. Man unterliegt einem Irrglauben, wenn man denkt, Kinder könnten dem nicht folgen. Das formuliert sie sehr klar. In ihrem Buch aber lässt sie die Kinder wirklich nicht wirklich agieren. Das ist in einer Art behütet. Wenn ein Kind was sagen will, ist schon gleich die Erziehungsbegleiterin und sonst was dabei. Es bleibt in ganz engen vorgesteckten Grenzen. Auch die Gespräche mit der Mutter beispielsweise, die dann alles erklärt. Ich fand auch den Vergleich zwischen Krieg und Mobben. Wie fanden Sie denn, Herr Freund?
Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich kann auch mit der Erzählerin ganz gut leben. Ich finde, dass das Buch auch einen schönen Ton hat. Also auf humanistischer Ebene finde ich das alles völlig in Ordnung. Ich habe halt ein Riesenproblem mit der Lösung, die da gefunden wird und wo ein autoritäres Modell am Ende herhalten muss, damit wir zum Guten kommen. Das habe ich richtig ärgerlich gefunden.
Eine Lösung quasi aus Shakespeares Zeiten. Jetzt könnte man aber auch einwenden, dass sie doch sehr genau zeigt, wie unsere Mediendemokratie oder unsere Mediengesellschaft funktioniert. Es bauen sich ja Kameras vor der Klasse der Kinder auf und es wird ein Einzelschicksal, nämlich das Schicksal dieses jungen Achmed, herausgenommen und dann quasi kathartisch für die Nation gelöst. Nicht unähnlich ist es ja tatsächlich passiert bei unserer Flüchtlingskrise 2015.
Das ist alles wahr. Ich fürchte nur, dass es an dieser Stelle affirmativ und nicht kritisch ist.
Also trotzdem lesenswert. Man kann ja auch zu anderen Schlüssen kommen, wenn man sich dieses Buch vornimmt oder seinen Kindern schenkt. Anjali Rauf, der Junge aus der letzten Reihe. Aus dem Englischen übersetzt hat Katharina Naumann, illustriert hat Pippa Kurnik und es ist erschienen im Atrium Verlag Zürich, 288 Seiten, 15 Euro. So, jetzt sind wir bei einem Roman, in dem es um die Zeit und um Orte geht. Martin Gries, Das Konsortium oder Die ungenaue Zeit. Und ehrlich gesagt habe ich es reingenommen, weil wir heute an einem Schalttag senden. Das kommt ja nicht alle Tage vor. Das machen wir so seit dem 16. Jahrhundert, damit die Tag- und Nachtgleiche auf dem 21. März liegen soll. Und mir ist nochmal klar geworden, wie viele komplizierte Instrumente die Menschheit wirklich brauchte, bis sie die Zeit bestimmen konnte. Ja, solche Gedanken liegen auch dem Roman zugrunde. Frau Knödler, was passiert denn da?
Ja, was passiert in diesem Roman? Ich versuche es zu fassen. Es ist tatsächlich sehr kompliziert, fand ich. Der Roman spielt in einer Zeit, in der man Ort und Zeit noch nicht genau vermessen konnte. Längengrade und die exakte Zeit. Trotzdem gibt es ein Konsortium, das die Macht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bekommt, weil es eine Verbindung schafft über Leuchttürme, über Signale und damit die Kontrolle hat und verhindern will, dass jemand anders die genauen Orte und die genaue Zeit bestimmen kann. Wer das tut, wie beispielsweise Mariettas Vater, wird sofort aus dem Verkehr gezogen, wenn das rauskommt. Auch Marietta flieht, die exakte Uhr, an der Vater gearbeitet hat, die nimmt sie an sich und sucht fortan ihren Vater. Es gibt einen Jungen, der heißt Charles, der ist der Sohn eines Leuchtturmbauers. Dieser Leuchtturmbauer kommt um und Charles muss als sogenannter Affe arbeiten. Das heißt, er ist für die Wartung der Leuchttürme zuständig und die Weitergabe von Nachrichten über Signale. Er bekommt vom Großvater einen Sextanten in die Hand gedrückt und beginnt heimlich Sterne zu beobachten. Und als das rauskommt, muss auch er wiederum fliehen. An seiner Seite ist inzwischen Choke, seine erste große Liebe. Und die beiden fliehen. Es sind unglaubliche Verfolgungs- und Fluchten in diesem Roman drin. Da ist auch noch John, der angebliche Aushilfskoch, der Marietta bei ihrer Flucht hilft. Bei ihr gehen aber sämtliche Warnsignale an, weil sie nicht genau weiß, was er im Schilde führt. Es ist anzunehmen, dass es nichts Gutes ist. Die beiden Charles und Marietta treffen sich auf ihrer Flucht. Das heißt, zeitliche Vermessung und Ortsbestimmung werden zusammengeführt. Und damit ist die Möglichkeit da, die Macht dieses Konsortiums zu brechen.
Die darauf beruht, dass Menschen zwar reisen dürfen, sich bewegen dürfen, aber nicht wissen dürfen, wo genau sie sind. So, das ist jetzt ein Roman, der mit sehr vielen Genres jongliert. Es gibt jede Menge literarischer Verweise drin. Was haben Sie denn da entdeckt, Frau Knödler? Oder was wäre wichtig zu wissen, wenn man sich diesem Buch nähert?
Also, was man wissen muss, würde ich jetzt sagen, ist, dass dieser Roman sprachlich sehr viel, ich versuche es jetzt mal neutral auszudrücken, sehr viel fordert. Ich kam an Punkte, wo ich so feststellte, für mich jetzt beim Lesen, die Sprache ist so intensiv, die ist sehr poetisch, das liest sich zum Teil tatsächlich wie Gedichte. Also ich nenne jetzt mal eine Stelle: in der kellerkalten Kirche kriecht mir das Klamme in die Knochen oder der Kot klebt wie Kleister oder Keller für Keller, Koks und Kartoffeln, Kartoffeln und Koks. Ich habe jede Richtung verloren, sagt Marietta. Und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich dachte, ich auch. Die Sprache hat einen ganz großen Formwillen. Das hat zum Teil was Spannendes, also gerade auch im Layout, wenn meinetwegen eine Flucht über die Treppe wird tatsächlich bildlich in Treppenstufen abgebildet. Aber ich bekenne jetzt mal, ich habe auf diese Weise, mir blieb die Geschichte verschlossen.
Okay, Herr Freund.
Nur mir blieb es eigentlich nicht verschlossen. Also es ist ein globalisierungskritischer Roman, das kann man, glaube ich, sagen. Man darf sich dieses Konsortium als alternativweltliche Plattform vorstellen. Also wir dürfen, glaube ich, durchaus an Google, an Facebook und so weiter denken. Allerdings eben das alles in einer alternativen Vergangenheit. Es ist letztlich genre-typisch gesprochen ein Steampunk-Roman, in dem die Dampfmaschine, die zentrale Technik ist. Und dieses Konsortium hat eben, wir befinden uns in einer Welt, die den Längengrad noch nicht bestimmen kann. Und der es aber gelungen ist, ein globales Netzwerk zu spannen durch die Leuchttürme. Und diese Macht ist bedroht durch die genaue Uhr und den Sextanten, die zusammen zu einer Bestimmung des Längengrads führen könnten. Deshalb sind diese beiden Kinder so gefährlich für das Konsortium. Und ich finde die Idee faszinierend. Es ist, finde ich, das inspirierendste Buch, das wir heute hier auf dem Tisch haben. Es gibt aber tatsächlich ein Problem mit dem Stil. Ich muss sagen, ich bin unbedingt für Stil und ich bin auch unbedingt dagegen, so etwas wie sprachliche Schönheit auf dem Altar der Zugänglichkeit zu opfern. Allerdings darf das nicht heißen, dass man dafür auf Leserorientierung oder eine starke eingängige Handlung verzichten darf. Und das ist hier dann leider doch passiert, fürchte ich. Also ich glaube, diesem Buch hat ein entschiedenes Lektorat gefehlt, das den Autor in seinem Stilwillen ein bisschen gebremst und seine Aufmerksamkeit mehr auf Handlung und Charakterisierung gelenkt hätte. Das wäre besser gewesen.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Und mir ging es dieses etwas, ich habe hinterher noch einen ganz simplen Trick. Es hilft in diesem Fall, das Nachwort zuerst zu lesen, weil man dann einfach mehr...
Pfui, Frau Knödler.
Ja, das muss man jetzt einfach mal sagen, weil man dann dieses, was die über die Handlung sich ganz, ganz, ganz langsam erst erklärt, was wird mir hier erzählt und warum, man kann sich dadurch besser orientieren. Und der Roman verlangt dabei so unfassbar viel. Es gibt zum Beispiel auch eine Erzählung, da war auch wieder dieses interessant, übrigens ähnlich wie beim Jungen aus der letzten Reihe, die Erzählung in der Erzählung. Wir haben sozusagen ein Stück, das wird aufgeführt und da wird die Geschichte dieser Welt beschrieben. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Warum gab es diesen Zusammenschluss zum Konsortium etc.? Und die liefert die Handlung. Aber in dem ist so viel Betrachtung, ist so viel, ja, eben Formwille, der dem Erzählen im Wege steht.
Jetzt haben Sie doch verraten, was alle Literaturkritiker tun und wobei sich niemand erwischen lässt, das Nachwort zuerst lesen.
Ich habe es ja auch am Schluss gelesen. Ich habe nur hinterher gedacht, so. Na, hätte ich es mal zuerst gelesen.
Ja. Also, durchaus eine Anforderung für junge Leser. Das Konsortium oder die ungenaue Zeit. Martin Gries soll die Idee zu diesem Roman übrigens bekommen haben, als er einen Sextanten in der Hand hatte. Der Roman ist erschienen im Verlag Überreuther Wien. 382 Seiten ist er stark. 18,95 Euro. So, und jetzt sind wir wieder bei den wilden Tieren. Eine Gemeinschaftsarbeit der studierten Biologin Bärbel Oftring, die seit langem auch Kinderbücher schreibt, und der Illustratorin Theresa Schwietzer. Wölfe heißt dieses Sachbuch für Kinder. Ein packender Titel, bei dem sich sofort einige Assoziationen einstellen. Herr Freund, dass Wölfe zu Romanhelden taugen, hat Jack London ja schon bewiesen. Wolfsblut oder Ruf der Wildnis. Wie verhält sich das denn hier bei Bärbel Oftrings kurzer Erzählung von einem deutschen Wolfsrudel?
Naja, also Romantik in welcher Form auch immer soll hier gar keine Rolle spielen. Der Mythos Wolf ist, wenn überhaupt, hier Gegenstand der Untersuchung. Also wir haben es hier mit einem opulenten, großformatig, aufwendig gestalteten Sachbuch zu tun, das im Wechsel einerseits die Biologie und Verhaltensbiologie des Wolfes erklärt und andererseits von einem idealtypischen Wolfsrudel in Deutschland erzählt. Es gibt also ausgesprochene Sachtexte, etwa über das Kommunikationsverhalten von Wölfen, Nahrung, Welpenaufzucht. Und daneben eine Art Erzählung, sehr nüchtern, die das Rudel über einen Zeitraum von reichlich 2 Jahren begleitet, von der Rudelgründung bis zur Selbstständigkeit der erstgeborenen Jungen. Und im Hintergrund steht dabei immer, dass es den Wolf rund 150 Jahre lang in Deutschland nicht gegeben hat und dass er nun seit gut 20 Jahren wieder heimisch wird. Es besteht also ganz praktisch Aufklärungsbedarf und das hier ist ein aufklärerisches Bilderbuch.
Was will es denn? In welche Richtung klärt es denn auf?
Naja, das ist halt das Schöne daran, dass es will schon sagen, der Wolf ist Teil unseres Ökosystems, gehört hierher und jetzt lasst uns mal zusehen, dass wir das hinkriegen. Es ist dabei aber betont nüchtern, betont sachlich, rein argumentativ. Sie haben es gesagt, Bärbel Oftring ist studierte Biologin. Sie hat eben eine solche Meinung, dass das Tier in das Ökosystem gehört. Aber sie leugnet keine der Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Und sie bleibt bei den Fakten. Das finde ich vorbildhaft.
Mhm. Theresa Schwietzer hat illustriert. Frau Knödler, ich frage Sie jetzt mal, beschreiben Sie uns doch mal diese Illustrationen. Und was tun die denn dazu, Ihrer Meinung nach?
Also die Illustrationen geben was dazu. Ich will mal sagen, fast immer gelungen. Ich nenne gleich die 2, 3 Ausnahmen aus meiner Sicht, was auch der Bärbel Oftring wirklich glänzend gelingt. Die informiert und trotzdem schafft sie eine Identifikationsebene. Und das ist in dem Fall wichtig, nicht um einen emotional zu vernebeln, sondern weil die Ängste und die Vorbehalte gegenüber den Wölfen groß sind. Und da hat die Bärbel Oftring eine ganz klare Haltung und sagt, die Wölfe waren vorher da und wir haben uns dem und können uns dem auch anpassen. Und mit dieser Angstmacherei ist überhaupt nichts gewonnen und setzt dagegen Information. Sehr sinnvoll. Sie setzt aber auch sowas wie Emotionen, also der Wolf, der eben heranwächst, wie die Wolfsjungen miteinander balgen, was sie da an Sozialverhalten lernen, wie ein Rudel funktioniert, das wird beschrieben und hat natürlich eine leicht emotionale Ebene. Und da kommen jetzt die Bilder ins Spiel, finde ich, denn die gehen über normale Sachbuchfotografie hinaus und zwar allermeistens sacht. Also es ist realistisch abgebildet, die Wölfe sind natürlich als solche zu erkennen und trotzdem arbeitet sie mit sowas wie Entfernung und Nähe, was Illustration immer macht. Wie sind Figuren oder in dem Fall jetzt die Wölfe einander zugeordnet? Das leistet dieses Buch und macht dadurch eine zusätzliche Türe auf, die eine Fotografie so nicht leisten könnte. Sie holt eine Ebene mit hinein, die Illustrationen, und ist trotzdem natürlich sachlich richtig. Und es gibt eine oder ein, zwei Bilder, wo ich so dachte, das eine ist so eine Geburtsszene, da wirft eben die Wölfin 4, glaube ich, Junge, und dann leuchtet da so die Sonne hinein. Das war mir jetzt ein Zacken zu viel, aber andererseits, es ist wirklich eine spannende Erweiterung, wie man Sachinformationen vermitteln kann. Und zwar nämlich eben kunstvoll und sachlich zugleich. Das ist kein Widerspruch, das hat mich überzeugt.
Ich höre raus, dass es Ihnen gefallen hat.
Aber ja.
Mir hat es auch gut gefallen. Herr Freund, sagen Sie noch ganz kurz, wie hat das Buch auf Sie gewirkt?
Das Buch habe ich sehr gerne gemocht. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich finde den Text deutlich stärker als die Bilder, das muss ich sagen. Die Bilder finde ich manchmal auch ein bisschen schulbuchhaft. Ich hätte mir da auch was Opulenteres vorstellen können, etwa im Stil von Jackie Morris, die zuletzt die verlorene Wörter gemacht hat. Allerdings verstehe ich, dass man eine vergleichbar nüchterne Illustration wollte. Das macht auch Sinn, das passt auch zusammen.
Bei so einem schwierigen und doch emotional belegten Thema. Wir sprachen über Bärbel Oftring, das ist die Autorin. Theresa Schwietzer hat illustriert Wölfe. Erschienen im Gerstenberg Verlag in Hildesheim, 60 Seiten, 20 Euro. Und das war es schon wieder in unserem heutigen Kritikergespräch. Ich danke Ihnen, Herr Freund, sehr herzlich im vom Wölfen umzingelten Berlin. Das sieht man in der Grafik. Und auch Ihnen, Christine Knödler, Sie wurden uns heute aus München zugeschaltet. Auch in Bayern sind schon wieder Wölfe gesichtet worden. Diese Sendung wie immer auch als Podcast nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-Mediathek. Und hier am Mikrofon bedankt sich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende und fürs Zuhören, Tanja Lieske.